Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Charla Ilk, die neue Intendantin des Berliner Maxim Gorki Theater, hat das Programm ihrer ersten Spielzeit in dieser Woche vorgestellt. Bei uns in Rang 1 erklärt sie, wie und ob es mit dem postmigrantischen Theater weitergeht und warum sie ein offenes, interdisziplinäres Haus führen möchte. Außerdem besuchen wir das internationale Figurentheater-Festival Fidena in NRW. Da gibt's wildes Politisches und Poetisches zu erleben. Wir haben uns die Eröffnungsstücke angeschaut und berichten darüber. Schön, dass Sie mit dabei sind. Das Berliner Maxim Gorki Theater steht vor einer Zeitenwende. Intendantin Shermin Langhoff, die 2013 zusammen mit Jens Hilje das Haus zum postmigrantischen Stadttheater gemacht hat, tritt ab und an ihrer Stelle übernimmt Charla Ilk. In dieser Woche hat die neue Intendantin ihr Programm vorgestellt. Im September geht's los und eins steht schon fest, kaum etwas bleibt, wie es war. Dabei hat das Gorki, das kleinste Landestheater Berlins, mit großem Erfolg migrantische und postmigrantische Perspektiven auf die Bühne gebracht, war damit zweimal Theater des Jahres und oft auch zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Charla Ilk setzt neue Akzente, interdisziplinär, mit starkem Akzent auf bildender Kunst und Tanz. Charla Ilk ist dabei schon lange mit dem Haus verbunden. Sie war Dramaturgin, Kuratorin und künstlerische Referentin von Shermin Langhoff. Sie war aber auch Co-Direktorin der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden und Kuratorin des Deutschen Pavillons bei der Kunstbiennale in Venedig 2024. Über ihre Pläne fürs Gorki kann ich jetzt mit ihr sprechen. Herzlich willkommen bei Rang 1, Charla Ilk.
Danke für die Einladung.
Frau Ilk, es herrschte ja sehr große Spannung im Theater. Betrieb. Wie geht's weiter mit dem Maxim Gorki Theater? Ich kann mir vorstellen, das ist doch ein ziemlicher Druck, der da auf einem lastet. So viele Leute haben eine Vorstellung davon, wie sie das Haus gerne sehen würden, was sie da erwarten wollen, was Neues oder haben Verlustängste. Sind Sie jetzt erstmal erleichtert, dass Sie der Öffentlichkeit erklären konnten, was Sie tatsächlich vorhaben?
Zuerst verstehe ich total, dass die Menschen Angst haben, was es toll ist, schon mit den Jahren aufgebaut sind und dass ich auch bis 2020 den Teil davon war, dass es verschwunden wird. Ich musste aber bis heute warten, bis die letzte Premiere von dem vergangenen Intendant zu Ende kommt und mit erfolgreich den Intendant abgeschlossen wird. Deshalb selbstverständlich, der Druck war hoch und ich wollte schnell als möglich den neues Programm mit dem Gesellschaft teilen und mit meinen Kolleginnen. Jetzt bin ich froh, dass wir das gemacht haben. Und ja, jetzt können wir offener sprechen. Und
dann machen wir das. Sie wollen das Haus öffnen und als Körper, als Erfahrungsraum anbieten. Es soll ein Haus sein, das nicht erst erwacht, wenn abends der Vorhang aufgeht. Was soll das heißen? Wie wird das aussehen?
Sie haben das wortwörtlich zitiert. So stelle ich eigentlich den Theater als einen Raum vor, wenn ich auch denn dort gearbeitet habe. Wir haben diesen tollen historischen Saal, der 200 Jahre alt wird, das als Singakademie. Und den Ort war immer als neuer Ort gesehen. Und unter jeder Intendanz hat es eine Entwicklung auch denn mitgemacht. Und ich finde tatsächlich, Theater ist nicht nur eine Aufführungsmöglichkeit. Ich denke, Theater, wie Sie gesagt haben, als Raum oder als soziale Form. Für mich ist es immer so schade, dass wir das davon nicht mehr rausholen, von diese große Organismus, dass man die Räume nicht nur aus der Bühne heraus denkt, sondern dass das gesamte Theater so als einen Ort denkt. Was kann noch dann hier stattfinden? Ja. Warum denken wir nicht, dass dieser Raum den ganzen Zeit nicht nur auf der Bühne als Proberaum oder den Vorstellungsraum wird, sondern andere auch zugänglich gemacht wird?
Das heißt, das Publikum soll schon tagsüber ins Theater kommen und dort was machen?
Tatsächlich, das ist mein Wunsch, dass wir den Theater, den Gebäude Alltag zugänglich zu machen. Darauf habe ich auch mein Programm aufgebaut, mit dem Ziel, dass wir nicht nur uns auf diesem zweistündigen wunderschönen Begegnung mit dem Schauspiel Kunst und diese eigentlich den traumhaften Moment, wo wir so 400 Menschen gemeinsam so ein Erlebnis haben, was denn jetzt gerade in Gesellschaft so selten ist und das wir unbedingt brauchen. Wir sehen überall, dass wir genau diese Räume brauchen. Wir gehen sehr wenig auf die Straßen. Und wenn wir gehen, dann sind wir auf Massen. Oder wenn wir in dem bildenden Kunst jetzt die letzte Biennale anschauen, die Menschen sind total bewegt von der performativen, weil wir sehen uns sehr wenig, wir begegnen uns körperlich so wenig, wir brauchen das, weil wir sind so in so viele Sparten jetzt geteilt worden. Dort kann ich denn sagen, bevor Sie mir angefragt haben, den postmigrantischen oder den Diversität, selbstverständlich, das ist in dem DNA von uns alle, aber wir müssen uns tatsächlich den Einstufe weiterdenken. Wie kommt denn Gesellschaft mit diesem Stärke in alle Milieus zusammen? Das bedeutet aber nicht nur den ethnischen, sondern auch den, meine ich, Diversität in den Disziplinen.
Die Diversität in den Disziplinen ist ein gutes Stichwort, weil darum geht es jetzt offensichtlich. Kommen wir mal zum Programm. Viele große Namen aus der bildenden Kunst werden am Haus arbeiten, auch KünstlerInnen, mit denen Sie zum Beispiel im Deutschen Pavillon, auf der Biennale in Venedig und an anderen Orten zusammengearbeitet haben. Ich nenne einfach mal ein paar Namen. Die israelische Künstlerin Yael Batana, Nicole Huillier, das ist eine Klangkünstlerin, Laila Hekmat, Göksu Kunak, die macht das Sacre du Printemps von Stravinsky, also etwas, was man eigentlich womöglich eher an einem Opernhaus erwarten würde. Das heißt, es wird Arbeiten auf der Bühne geben, sowas wie das Sacre du Printemps, nehme ich an. Und dann aber auch etwas, was mit einer Theatervorstellung überhaupt nichts zu tun hat.
Ich bin eigentlich der Meinung, dass wir diese starke Frauen, die in sehr unterschiedlichen Disziplinen oder unterschiedliche Zugänglichkeiten hatten bis jetzt, mehr Raum auf der staatlichen Bühne geben. Sie haben die Namen gesagt, die sind alle so tolle Künstler, Regisseure. Es ist sehr schwer, so zu beschreiben. Leila Hekmat hat gerade in Gropiusbau eine Installation mit unglaublich großer Live-Performance gemacht. Und das könnte schon auch in Berliner Festspiele stattfinden. Und dann war die zweite Episode war in einem Bühnenraum im Hau. Und das war so eine unglaubliche musikalische, starke Theaterabend. Und die gesamte Kostüme und Bühnenbild ist eigentlich dein Meisterwerk. Du kannst die einfach mal so als Ausstellung betrachten und den gesamten Bühnenbild so eine Stunde lang anschauen. Meine Auswahl an den Künstlern sind tatsächlich den, denn ich muss sagen, sehr stark weibliche Positionen sollte Möglichkeit geben, was sie auf der Bühne wünschen, dass wir auf der staatlichen Bühne mit unseren Ressourcen realisieren können.
Es sind auch Theatermacherinnen und Macher dabei, die man im Stadttheater erwarten könnte. Sandra Hüller wird auftreten, die Regisseurin Marie Schleef. Sebastian Baumgarten gehört zur künstlerischen Leitung. Aber der erste klassische Theaterabend wird erst im Dezember stattfinden. Ulrike Ottinger, Filmemacherin, Künstlerin, Fotografin, Regisseurin, inszenierte einen Abend nach Leonora Carrington. Warum haben Sie das Theater in dieser Form, wie man es vom Gorki kennt, so weit nach hinten gerückt?
Wir fangen erst am 1. August an und das Theater schläft dann bis zum Anfang September.
Und das schaffen Sie nicht bis dahin?
Ich kann das nicht schaffen. Als wir angefangen haben 2013, wir haben auch den, ich erinnere mich, 9. November angefangen und mit 3 Stücke, weil wir auch kein Repertoire übernommen haben. So, deshalb, wenn wir eigene Repertoire aufbauen wollen, das braucht Zeit. Und das sage ich auch, weil wir schaffen das nicht, aber wir müssen unsere eigene Formen auch entwickeln. Wir brauchen eigentlich Probezeit. Und wenn wir so spät anfangen, unser Repertoire aufzubauen, wir brauchen Qualität auf der Bühne. Dafür brauchen wir Bühnenproben. Ich habe auch den Anlass, dass wir das nicht so als wir müssen mit Festival anfangen. Ich glaube, es ist nicht Zeit, um uns gegenseitig zu feiern. Wir brauchen Zeit, um nachzudenken, was gerade in der Welt passiert. Und dafür müssen wir Zeit nehmen. Deshalb ist Ulrike, dass wir mit Ulrikes Premiere kommen, bauen wir einfach mal peu à peu den dunklen Zeiten, was wir erleben in den Inszenierungen. Ich nenne die Inszenierungen, weil sie sind nicht Ausstellungen, nur.
Aber sie werden nicht auf der Bühne stattfinden.
Die finden auf der Bühne statt. Aber es ist nicht nur Abendvorstellung. Das findet ab 12 Uhr auf der Bühne statt. Und ich will tatsächlich den Zuschauern sich ein bisschen anders vorstellen, was auf der Bühne stattfinden kann. Was sehen wir, was hören wir, was bedeutet denn Schauspiel, was bedeutet denn Körper? Die Prioritäten auf der Wahrnehmung will ich ein bisschen so probieren anzutasten.
Die Wahrnehmung von wem ist dann natürlich auch ein bisschen die Frage. Das Maxim-Gorki-Theater unter Schermin Langhoff hat eine ganz dezidierte Zielgruppe angesprochen, die im Theater bis zu diesem Zeitpunkt fast nie berücksichtigt wurde. Ein migrantisches, postmigrantisches Publikum. Wie sieht denn Ihre Zielgruppe aus? Ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich die Ankündigungstexte lese, das ist schon auf ein sehr intellektuelles, auch akademisches Publikum ausgerichtet, was sich auch zum Beispiel schon im Bereich der bildenden Kunst so ein bisschen auskennt.
Es kann schon so betrachtet werden, aber ich glaube, mein Ziel ist tatsächlich, den Offenheit in dem Titel zu haben. Denn offen bedeutet den Türen offen, was bis jetzt auch offen war, nur zu bestimmten Zeiten. Das ist nicht so, dass denn unsere Theaterräume sind nicht zugänglich für alle. Aber es gibt schon eine gewisse Moment, wo wir über die Klasse sprechen müssen, was wir sehr wenig tun.
Die gesellschaftliche, soziale Klasse.
Ja, und wer hat Zugang auf was? Und das Tolle, was in dem Gorki bis jetzt passiert ist in den letzten 13 Jahren, dass durch dem Programm mehrere Milieus den Zugang auf dem Theater geschafft hat. Wie können wir das umsonst machen, dass sie tagsüber auch denn kommen und denn Lust haben, denn für wirklich weniger Preis, was ich eigentlich denn umsonst oder pay what you want machen wollte. Gut, bis vor kurzem.
Schwierig in der aktuellen
Position. Ja. Aber jeder hat einen Traum. Und deshalb für mich ist es mehr denn tatsächlich den Zugang auf sehr unterschiedliche Milieus. Wie kann ich mit unserem Programm das schaffen? Denn ich will nicht den bestehenden Zuschauerprofil verlieren und darauf eigentlich noch weiter aufbauen. Und das ist meine eigentliche Aufgabe.
Da ist eben dieses Verlustgefühl, das jetzt, glaube ich, auch an vielen Stellen artikuliert wird. Das werden Sie sich bestimmt auch oft anhören müssen. Das bisherige Gorki ist ja zum Beispiel durch sehr viele neue Stücke aufgefallen, die migrantische Lebenserfahrung auf die Bühne gebracht haben. Ist es vielleicht jetzt auch so weit, dass andere Häuser in Berlin zum Beispiel, andere Theater das auch übernehmen sollten? Wo man ja auch sagen kann, muss denn das Maxim-Gorki-Theater das jetzt bis ans Ende aller Tage machen? Weil so richtig ist das ja nicht übergeschwappt auf die große Theaterlandschaft. Also wenn das jetzt einfach nur fehlen würde, wäre das ja wirklich ein Verlust.
Eigentlich, das ist unsere Alltagsrealität. Und als wir angefangen haben 2006, 2007, von dieser Geschichte war kaum die Rede. Und wenn wir 20 Jahre danach noch weiter sprechen, ich glaube, wir haben ein Problem. Und die Gesellschaft wird tatsächlich so sehr aggressiv gegen den Milieus, hauptsächlich den von Migration geprägt sind. Dafür finde ich eigentlich eine tatsächlich übergreifende Programmierung den richtigen, dass wir nicht nur über unsere Themen sprechen, sondern über andere Diversitäten. Das bedeutet nicht, dass wir nur über den Kunst erzählen. Den Eröffnungsstück von Ulrike,
Ulrike Oettinger,
der 85-jährige Ulrike Oettinger, erzählt von einer 92-jährigen Frau, die von ihrer Familie in einem Altersheim gebracht ist. Ich sage, das kann man von jeder Seite betrachten. Die dritte Generation soll sich um die erste Generation kümmern, wenn sie noch am Leben sind. Das ist unsere Alltagsrealität. Wir sagen das aber nicht. Aber ist es unsere gesellschaftliche Wunde, was wir jede jetzt haben? In jeder Familie gibt es einen alten Mensch, der wir uns kümmern müssen, weil die Staat das nicht übernimmt. Ich meine, das ist eigentlich den wichtigsten Punkt, denn der Theater reagiert auf den Zustand und sehr schnell. Ich glaube, das will ich denn gar nicht abschaffen. Und migrantische Themen sind sowieso da. Aber ich will das nicht so quotieren und an Personen einzuordnen. Und deshalb kommt es nicht wirklich so vor, diese Person spricht darüber, diese Person spricht darüber. Ich würde tatsächlich mehr um den, was gesprochen wird, fokussieren.
Und trotzdem ist es eine anspruchsvolle Aufgabe, das zu kommunizieren und zu sagen, ein großes, ein sehr unterschiedliches Publikum ist willkommen auch bei uns. Sie haben ja mitbekommen, als Chris Derkorn auch aus der bildenden Kunst kommt, die Volksbühne neu aufgestellt hat, gab es großen Widerstand beim Publikum. Wie gehen Sie jetzt auf die Menschen zu? Wie werden Sie versuchen, da Hemmschwellen und vielleicht auch Vorurteile abzubauen, damit sich das nicht wiederholt und damit Sie sagen können, ihr bekommt hier offenbar alle was geboten für all eure Themen?
Ja, wir müssen an unserer Kommunikation aufarbeiten, aber das haben wir ab 1. August und jetzt sind wir mit den Vorbereitungen. Mein Kollege Sebastian Baumgarten ist so euphorisch und sagt, wir müssen jeden Tag hier stehen und die Menschen erklären, genau was es hier umgeht. Und ich habe dann langsam kapiert, ja, du hast recht. Wenn wir selber das vermitteln, verstehen die Menschen, weil es geht tatsächlich um die theatralische Erfahrung. In welcher Form wir das vermitteln. Und genau diese neue Form, neue Zeiträume, neue Künstler, die das machen, ist die Aufgabe von der neuen Leitung.
Da wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg und vielen Dank für das Gespräch, Chala Ilk.
Danke.
Chalaek, die neue Intendantin des Maxim Gorki Theater in Berlin. In 2 Wochen stellt dann Matthias Lilienthal sein Programm für die Berliner Volksbühne vor. Auch das verspricht interessante Neuerungen zu seinem Ensemble. Das wissen wir bereits, wird auch die Schauspielerin Julia Riedler gehören. Sie hat gerade als Fräulein Else beim Theatertreffen brilliert. Und sie ist zu Gast in der aktuellen Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Da spricht sie mit Susanne Burkhardt und Elena Philipp über die Verausgabung im Schauspielerinnenberuf. Hören wir mal rein.
Ich habe das Gefühl, es ist eher so ein Prozess. Also ich glaube, wenn ihr mich gefragt hätte, wenn ich so Anfang, Mitte 20 gewesen wäre, dann würde ich sagen so, ja, ich brauche Verausgabung. Es ist einfach so cool, sich zu verausgaben auf der Bühne. Dann spüre ich mich erst und dann geht was richtig Neues auf und so. Aber ich glaube eigentlich mittlerweile würde ich eher sagen, dass es eigentlich so ein feiner innerlicher Prozess ist, dass ich für mich Verausgabung. Also mich zu verausgaben bedeutet für mich eigentlich eher weiter zu suchen, in der Suche zu bleiben und nicht so stehen zu bleiben, sondern wie so immer wieder einen Prozess anzuheuern und mich dabei nicht zu sparen. Ob das jetzt nur positiv oder nur negativ ist, würde ich jetzt auch gar nicht so werten wollen. Aber ich würde sagen, es ist schon so ein Bestandteil von meiner künstlerischen Haltung, von den künstlerischen Prozessen, die ich suche.
Julia Riedler in der aktuellen Ausgabe des Theaterpodcasts von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de. Den können Sie überall streamen, wo es Podcasts gibt, natürlich auch in der DLF-App. Und wir schauen jetzt nach NRW. Figurentheater aus vielen Nationen, wild und poetisch, innovativ und politisch. Dafür steht das Festival Fidena seit fast 70 Jahren. In diesem Jahr hat ein neues, junges Duo die Leitung übernommen, Helene Ewert und Christopher Schmidt. Bis zum 21. Mai präsentieren sie ein umfangreiches Programm in Bochum, Herne, Essen, Recklinghausen, Gelsenkirchen und Wuppertal. Stefan Keim war für uns bei den ersten Festivaltagen dabei und hat aufregende Dinge zu berichten.
Eine Eiskugel kracht auf den Bühnenboden und zerbirst. The Waves heißt die Eröffnungspremiere des Figurentheaterfestivals Fidena. Grundlage ist der experimentelle Roman von Virginia Woolf. Eine Komposition aus Selbstgesprächen. Scheiternde Versuche, die Welt in den Griff zu kriegen. Im Kern Studien der Einsamkeit. Das Théâtre de l'Entrouvert aus der französischen Kleinstadt Abt spielt The Waves mit kindergroßen Marionetten aus Eis. Die SpielerInnen bewegen sie zärtlich, bringen sie zum Schweben und zum Tanzen, doch immer wieder fallen die Figuren brutal auf den Boden, Körperteile brechen ab. Am Ende hängen die schmelzenden Eismarionetten wie geschächtete Tiere an Haken und Tropfen auf den Boden. Ein See entsteht auf der Bühne. Die Fidena startet mit einer ebenso faszinierenden wie düsteren, manchmal sogar verstörenden Aufführung. Das neue Leitungsteam Helene Ewert und Christopher Schmidt hat mit 28 verschiedenen Stücken ein sehr umfangreiches Programm zusammengestellt. Das war erst gar nicht so geplant, erzählt Christopher Schmidt.
Wir sind eigentlich eher so demütig gestartet und dachten, okay, 10 Monate, das ist nicht viel Zeit, um ein Festival auf die Beine zu stellen. Wir machen vielleicht erstmal nur eine kleine Zwischenfidena, aber dann haben sehr viele Förderanträge geklappt.
Ein paar Vorstellungen für Kinder und Familien sind dabei, doch die meisten der Aufführungen richten sich an Erwachsene. Darunter sind viele politische Performances.
Beim Sichten von Stücken auf verschiedenen Festivals im Ausland und auch hier in Deutschland merken wir, dass es gerade eine Tendenz gibt, in diesem Genre auch vermehrt soziale Fragen zu stellen und dass Puppen oder Miniaturfiguren das nochmal auf ganz eigene Weise verhandeln können.
2 LKWs krachen ineinander. Das Stück Cargo erzählt vom Schwerverkehr, dem Druck, der auf den Fahrern lastet, den Kosten für die Umwelt. Das Maribor Puppet Theater arbeitet mit kleinen Figuren, Gebäuden und Autos, die auf den ersten Blick wie Spielzeug aussehen. Doch alles ist speziell für dieses Stück designt und am 3D-Drucker produziert worden. Zu einer ausgefeilten Klangspur und effektvoller Lichtregie bewegen 2 SpielerInnen viele Miniaturfiguren in immer neue Positionen und erzählen so eine bewegende Geschichte. Cargo gehört zu einem großen Projekt, an dem sich 6 Figurentheater aus 5 Ländern beteiligt haben. Transport heißt es. Der Regisseur Tin Grabner nähert sich mit ähnlichen ästhetischen Mitteln aus verschiedenen Perspektiven dem Thema, wer und was gerade bewegt wird. Es geht um fliehende Menschen, Auto- und Flugverkehr, auch um den Krieg. Das Norsoi-Theater aus Estland hat in Frontline Ruinenlandschaften aus Kriegsgebieten detailgenau nachgebildet. Eine schwangere Frau ist eine Hauptfigur. Ihr Haus wird zerstört. Die Spielerin hebt vorsichtig eine Dachplatte auf. Darunter wird die Schwangere sichtbar. Auch wenn es sich um ein Püppchen aus einem 3D-Drucker handelt, wirkt die Szene beklemmend und schmerzhaft. Ein Beispiel für die Kraft des Figurentheaters. Gerade weil Puppen künstliche Wesen sind, stehen sie für mehr, als es Einzelpersonen oft können. Bei der aktuellen Fidena gibt es viele Stücke, in denen die Figur das Leiden der Menschheit verkörpern. Das Festival zeigt auch eine Uraufführung. Der Performance-Künstler Ant Hampton lädt das Publikum ein, Bilder im eigenen Kopf zu entwickeln. Erst nachdem sie ihre Fantasie aktiviert haben, sollen die BesucherInnen ein Buch aufschlagen und werden von einer sanften Stimme von Seite zu Seite geleitet. Es geht um ein riesiges Amazon-Zentrum, die Arbeitsbedingungen, die Kontrolle durch Roboter. Die Aufführung erinnert an die Pläne der US-amerikanischen Abschiebebehörde Eis, aus diesen riesigen Lagerhallen Gefängnisse zu machen, bis am Ende radikaler Widerstand gedanklich durchgespielt wird. Wieder ein verstörender Abend. Da beruhigt es fast, dass die Fidena auch humorvolle Aufführungen zeigt, wie Die Welt ist ein Wurstelstand vom Wiener Schubert-Theater.
Meine schlimmste persönliche Krise war, wie mein Mann Vegetarier geworden ist.
Mit klassischen Klappmaulfiguren und viel Musik erzählt die überwältigende Spielerin Manuela Linzhalm vom Leben an einem Wiener Würstchenstand. Eine hochgebildete Ratte, die im Mülleimer wohnt und Schopenhauer zitiert, wird zum heimlichen Star, bis sie von einer Schnapsflasche erschlagen wird. Die Welt ist hart und gnadenlos, auch im Figurentheater.
Stefan Keim beim Fidena Festival. Das war's für heute bei Rang 1 mit André Mumort. Machen Sie's gut.